Themen, die weltweit wichtig sind und Hintergründe zu aktuellen Nachrichten, wo manchmal in den Nachrichten wenig Zeit ist. Deshalb gibt es unseren Weltspiegel-Podcast. Jede Woche sprechen wir mit Auslandskorrespondenten und Auslandskorrespondentinnen der ARD und Experten eine halbe Stunde lang. Ich bin Janina Werner, schön, dass ihr heute dabei seid. Die Bilder von vor ein paar Wochen habt ihr bestimmt gesehen, denn sie gingen wirklich um die ganze Welt, als tausende Menschen versucht haben, nach Ceuta zu gelangen. Manche sind geschwommen, manche sind zu Fuß gegangen an dieser Küste entlang, an dem Grenzzaun. Es war eben ein riesiger Ansturm und noch nie sind so viele Menschen in die Stadt gekommen wie an diesem Tag. Ceuta ist eine spanische Stadt, eine sogenannte Exklave, aber sie liegt eben an der nordafrikanischen Küste und für viele Menschen ist eben das das Tor nach Europa. Wie ist die Situation in Ceuta heute und wie hat eigentlich die EU darauf reagiert, auf diese Bilder und diesen Ansturm? Das klären wir in dieser Podcast-Folge. Einmal mit Stefan Schaaf, Korrespondent in Madrid, und mit Alexander Göbel, er ist Korrespondent in Brüssel. Knapp 85.000 Menschen leben in Ceuta, also es gibt dann einen Grenzzaun zwischen Marokko und Ceuta. Und für viele Marokkaner ist diese spanische Stadt das Tor eben nach Europa. Und wie kam es eigentlich dazu, dass vor ein paar Wochen so viele Menschen nach Ceuta gekommen sind? Stefan Schaaf ist Korrespondent in Madrid und er war da und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Stefan in Madrid.
Hallo.
Sag mal, wie war das denn für dich, als du jetzt diese Bilder von dem riesigen Ansturm gesehen hast? Was hast du gedacht?
Ja, das war natürlich für uns unglaublich. Wir sind es ja schon gewöhnt, dass es immer wieder einen Ansturm auf die Grenzanlagen in diesen spanischen Exklaven Ceuta und Melilla gibt. Dann versuchen halt hunderte Migranten, diese Grenzanlagen, diese Zäune zu überklettern. Aber was wir vor zwei Wochen erlebt haben, war halt, dass hunderte, tausende Menschen durchs Meer von der marokkanischen Seite nach Ceuta geschwommen oder gewartet sind. Innerhalb von 48 Stunden kamen wohl 10.000 Menschen. Da hat man dann Mütter gesehen, die auf ihrem Rücken Babys getragen, durchs Wasser getragen haben. Also das waren unglaubliche Szenen. Und da hat sich natürlich bei uns auch schon sehr schnell das Gefühl eingestellt, da geht was nicht mit rechten Dingen zu.
Sag mal, spanische Exklave nennt man es ja, habe ich jetzt auch gelernt, weil es ja weg von dem Land ist. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Gehe ich da irgendwie wie so ein großes Tor und dann bin ich einfach in Spanien oder auf spanischem Boden?
Nein, das war eben bei diesem Ereignis vor zwei Wochen so, dass es sehr, sehr einfach für die Menschen von der marokkanischen Seite war, rüberzugehen. Normalerweise sind das geschützte Grenzanlagen. Da gibt es dann eben auf der marokkanischen Seite viel Militär, viele Grenzbeamten, die die Menschen schon hunderte, wenn nicht Kilometer weit von der Grenze fernhalten. Und auf der anderen Seite, also auf der spanischen Seite, gibt es dann auch nochmal die Guardia Civil und die Grenzbeamten der Spanier. Also das ist kein Spaziergang normalerweise, sondern das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, darüber zu kommen.
Jetzt wird es so oft genannt, spanische Exklave. Aus welcher Zeit stammt das denn irgendwie noch?
Das kommt aus dem Mittelalter. Die beiden Städte waren im 15. Jahrhundert erst portugiesische und dann spanische Städte. Die lagen und liegen auch heute natürlich noch strategisch günstig in der Straße von Gibraltar. Also das ist ja der Eingang ins Mittelmeer. Also man konnte von da aus eben sehr gut den Schiffverkehr ins Mittelmeer hinein und raus kontrollieren. Es waren also sehr wichtige Posten und diese beiden Städte sind auch, als Marokko dann im vergangenen Jahrhundert unabhängig wurde, die verblieben dann im spanischen Besitz und sind jetzt weiterhin autonome spanische Städte. Das ist also eine Eigentümlichkeit, die sich bis zum heutigen Tag gehalten hat, genauso wie Gibraltar ja heute auch noch im englischen Besitz ist.
Was heißt denn autonome Städte? Also es ist EU-Boden sozusagen, ne? Gibt es da irgendwie sonstige Sonderrechte noch?
Es gibt Vergünstigungen für die spanischen Beamten, die werden sehr viel besser bezahlt. Das sind ja im Grunde Frontstädte sozusagen. In Ceuta und in Melilla wird quasi Europa auf afrikanischem Boden verteidigt und gehalten. Das ist schon eine Anomalität, die eigentlich heute keinen Sinn mehr macht im digitalen Alter. Im Mittelalter, wie gesagt, war sie von der Geografie her sicherlich sehr wichtig, aber heute machen sie eigentlich keinen Sinn mehr. Und Marokko erhebt auch immer wieder Ansprüche auf diese beiden Städte und sagt, das sind natürlich marokkanische Städte, die langfristig auch wieder in unseren Besitz übergehen müssen.
Jetzt haben wir es vorhin schon angesprochen, diese 48 Stunden, wo so viele Menschen gekommen sind. Kannst du uns erklären, wer da denn gekommen ist?
Das waren ganz unterschiedlich Familien, aber auch eben sehr viele Jugendliche, die da rübergekommen sind. Für die war das wohl einfach ein großes Abenteuer. Und was sich dann im Nachgang immer wieder mehr herauskristallisiert hat, ist wohl, dass auf der marokkanischen Seite vielen Jugendlichen erzählt worden ist, dass in Ceuta an diesem Tag Cristiano Ronaldo Fußball spielen würde. Und so hat man im Grunde viele Jugendliche und viele Kinder auch gelockt, doch mal auf die andere Seite zu gehen. Und man konnte auch in Videos sehen, wie marokkanische Grenzbeamte Tore in diesen Grenzanlagen für die Leute einfach aufgehalten haben, dass sie da durchgehen konnten. Also dieser Eindruck, dass das von hinten bis vorne von der marokkanischen Seite inszeniert war, der hat sich in den Tagen danach immer mehr verdichtet und verstärkt. Also das waren unterschiedliche Menschen, viele junge Leute, Familien, aber in der Hauptsache halt auch Marokkaner aus der Umgebung von Ceuta.
Waren da denn noch andere Geflüchtete dabei oder waren das jetzt nur Marokkaner?
Später kamen dann natürlich auch andere Geflüchtete dazu. In Marokko halten sich ja viele Menschen aus ganz Afrika, aus Westafrika auf, die den Weg nach Europa suchen. Und das sind ja oft dann auch diejenigen, die versuchen, die Grenzanlagen zu überklettern. Die waren aber nicht in der ersten Front sozusagen, die da rüberkamen, sondern das waren in der Hauptsache Marokkaner. Aber dann hat sich halt natürlich immer mehr herumgesprochen, auch über die sozialen Medien. Heute geht was, heute kontrollieren die marokkanischen Grenzbeamten nicht, heute können wir alle rüber. Und dann kamen natürlich auch eben andere Geflüchtete dazu.
Wie waren denn die Reaktionen von Spanien aus darauf?
Die Regierung hat natürlich schon empört darauf reagiert. In den ersten Stellungnahmen hieß es, das sei absolut inakzeptabel, dass man auch Menschen und vor allen Dingen Kinder und Jugendliche einfach missbrauchen würde als Druckmittel gegenüber Spanien. Aber betont dann gleichzeitig immer, dass Marokko natürlich sehr wohl ein wichtiger und strategischer Partner Spaniens sei. Und das muss man einfach konstatieren. Spanien ist auf Marokko in vielerlei Hinsicht angewiesen, in der Migrationsfrage, aber auch bei der Terrorismusbekämpfung. Der marokkanische Geheimdienst gibt sehr viele wichtige Hinweise auf Terroristen, die sich in Europa und in Spanien aufhalten. Viele Attentäter sind auch Marokkaner gewesen, etwa die Attentäter von Barcelona. Das heißt, Spanien und die gesamte Europäische Union hat ein Interesse daran, mit Marokko weiterhin ein gutes Verhältnis zu haben. Man kann das in der Tat mit dem Verhältnis Europas auch zu Erdogans Türkei vergleichen.
Jetzt sind ganz viele Kinder auch dahin gekommen, ich glaube mehrere tausend ja auch, die minderjährig sind. Was passiert denn da jetzt mit denen? Also sind die jetzt einfach da noch ohne Eltern, oder?
Es gibt etwa um die 900 Minderjährige, die in Industriehallen in Ceuta mehr oder weniger notdürftig untergebracht sind. Die Behörden in Ceuta sind natürlich jetzt völlig überwältigt. Man hat damit natürlich überhaupt nicht gerechnet. Es gibt Auffanglager, die haben eine Kapazität von 200-300. Aber mit 1000 Minderjährigen ist man natürlich überfordert. Es gibt ja ein Abkommen zwischen Spanien und Marokko, wonach eben bei Grenzübertritten die Geflüchteten wieder zurückgeschoben werden dürfen. Und das ist auch ja massenhaft passiert. Aber dieses Abkommen sagt ausdrücklich aus, dass Minderjährige nicht abgeschoben werden können. Und deswegen, man muss auch da fragen, ob sich Spanien immer daran gehalten hat. Aber der Großteil der Minderjährigen befindet sich jetzt in Ceuta. Und da muss man natürlich auch sehen, da sind ja auch 8- oder 10-Jährige drunter. Und die spanischen Behörden müssen jetzt versuchen, eben erstmal die Eltern zu kontaktieren, ausfindig zu machen und dann eine solche Zusammenführung zu organisieren. Dann gibt es natürlich auch ältere Minderjährige, die sagen, auf keinen Fall, ich will hier bleiben. Für die ist das jetzt der erste Schritt ins gelobte Land, nämlich nach Europa. Und die dann hoffen, dass sie von Ceuta dann auf spanische Festland verbracht werden und dass sie doch dann eben eine bessere Zukunft haben können. Also derzeit ist das einfach ein Bild der absoluten Überforderung.
Du hast es vorhin schon angesprochen, es gibt dieses bilaterale Abkommen zwischen Spanien und Marokko, dass sie einfach abschieben können. Wie kommt es überhaupt zu so einem Abkommen? Weil eigentlich müssten Marokkaner doch ihr Asylgesuch stellen dürfen.
Das ist ein Abkommen von 1992 zwischen Spanien und Marokko und danach sind eben Abschiebungen direkt an der Grenze erlaubt. Damals in den 90er Jahren gab es noch nicht diese großen Grenzanlagen und Zäune und aus dieser Zeit stammt dieses Abkommen und interessanterweise ist aber dieser Mechanismus der Abschiebung noch einmal vom Europäischen Gerichtshof im Jahre 2020 bestätigt worden, dass das durchaus rechtens sei, also die Abschiebung direkt an der Grenze. Da kann man jetzt natürlich sich fragen, was heißt direkt an der Grenze? Sind das noch 100, 200 Meter? Das wird dann schon Auslegungssache. Aber prinzipiell ist das nochmal vom Europäischen Gerichtshof kürzlich bestätigt worden.
Corona hat natürlich auch die Maghreb-Staaten und dann auch Marokko auch stark getroffen. Ne? Könnte das vielleicht auch ein Grund sein, warum so viele Jugendliche rübergegangen sind, weil einfach die Jobs fehlen?
Natürlich. Das ist im Grunde das alles bestimmende Motiv. Der Tourismus ist in den letzten Monaten, im letzten Jahr völlig zum Erliegen gekommen. Und das ist natürlich ein großer Einnahmefaktor für die Menschen in Marokko und gerade auch in den umliegenden Dörfern dieser beiden Städte, dieser beiden Exklaven, Ceuta und Melilla, gibt es auch einen regen Grenzhandel. Also Marokkaner, die auf der anderen Seite leben, die können einen Handel mit Waren eben aus diesen spanischen Städten betreiben und für die ist das eine große Einnahmequelle bislang gewesen, aber mit der Pandemie wurden die Grenzen von Marokko schlagartig geschlossen und damit sind natürlich diese Einnahmequellen total versiegt.
Danke dir, Stefan. Erstmal bis hierhin. Wir reden gleich weiter, nämlich über einen Konflikt, der auch noch der Auslöser sein könnte, dass so viele Menschen nach Ceuta gekommen sind. Also es gibt immer noch keine gemeinsame EU-Flüchtlingspolitik und die Vorstellungen in den einzelnen Ländern, wie man mit Migranten und Geflüchteten umgeht, ist auch noch total unterschiedlich und nicht einheitlich. So, und jetzt kommen diese dramatischen Bilder aus Ceuta dazu und so viele Menschen, die da in die EU wollten. Und Marokko wollte offenbar die EU mit diesen dramatischen Bildern und damit auch Spanien unter Druck setzen. Wie hat die EU darauf reagiert? Das kläre ich jetzt mit Alexander Göbel. Er ist Korrespondent in Brüssel und war auch lange Zeit in Marokko. Hallo Alex in Brüssel.
Ja, hallo.
Du warst schon selber in Ceuta. Wie war das für dich jetzt, diese Bilder aktuell zu sehen oder die von vor ein paar Wochen?
Ja, da kommen ehrlich gesagt die ganzen Bilder wieder hoch von damals, als ich da Menschen begleitet habe in Marokko bis an die Grenze oder teilweise auch auf der anderen Seite in Europa, in Anführungszeichen, auf der anderen Seite des Zauns wieder getroffen habe. Das gab's auch.
Wie hat denn die EU auf diesen Ansturm und die Bilder in Ceuta reagiert?
Ja, da gab's große Empörung. Man hat hier in Brüssel gesagt, Marokko habe das Leben von tausenden Menschen aufs Spiel gesetzt. Die EU hilft ja Ländern wie Marokko auch, jungen Menschen da eine Perspektive zu geben, Jobs zu schaffen. Aber ich habe da den Eindruck auch, dass junge Menschen ohne Perspektive da auch wirklich zu einer Manövriermasse geworden sind. Das ist zynisch und dieses Wort zynisch ist auch hier in der EU gefallen, dass man sich nicht erpressen lassen dürfe. Da sind viele Politiker auch sehr erschrocken gewesen über das, was sich da in Ceuta gezeigt hat.
Sag mal, und wie sind denn die Beziehungen zwischen der EU und Marokko?
Ja, also die EU bezahlt Millionen an Marokko, Millionen von Euro jedes Jahr. Es gibt eine besondere Partnerschaft mit der EU. Marokko ist da auch sehr, sehr stolz drauf, wird als Brückenkopf Afrikas betrachtet, hat Bedeutung für den Kampf gegen den islamistischen Terror auch in Nordafrika und in der Sahara-Region. Es gibt wirklich millionenschwere Förderungen. Ich habe schon angesprochen von Berufsausbildung, Stichwort Bekämpfung von Fluchtursachen. Aber das Land öffnet eben trotzdem einfach seine Grenze für Flüchtlinge. Und die Regierung in Rabat, die bemüht sich jetzt auch die Beziehungen zur restlichen EU, also mit Spanien hat man da seinen speziellen Streit, aber zur restlichen EU jetzt nicht noch weiter zu belasten, obwohl sich die gesamte EU-Führung eigentlich sofort mit Madrid solidarisiert hat und klargestellt hat, dass man sich nicht durch Migration erpressen lasse. Und in Brüssel hat man Spanien auch den Einsatz von Frontex nahegelegt, der EU-Grenzschutzagentur, weil man sehr beunruhigt ist, dass ja auf den Kanaren zum Beispiel fast 5.000 Menschen angekommen sind in den ersten 4 Monaten dieses Jahres allein, die meisten von ihnen eben aus Marokko. 130% mehr habe ich gelesen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das heißt, diese Beziehungen EU-Marokko sind auch durch diese Aktionen schon extrem belastet momentan.
Ja, jetzt hast du es schon angesprochen, es fließt sehr viel Geld, um ja auch die Außengrenzen zu schützen. Aber was macht das denn, wenn jetzt trotzdem zum Beispiel so viele Geflüchtete auf den Kanaren ankommen? Also bringt das dann eigentlich was?
Also die politische Lage ist auf jeden Fall sehr angespannt und ich habe momentan nicht den Eindruck, dass da sich sehr viel verändert. Aber klar, diese Bilder, die hinterlassen natürlich Eindruck, unter anderem bei der zuständigen Kommissarin Ylva Johansson, die nochmal daran erinnert wird, auch wenn sie wahrscheinlich da gerne darauf verzichtet hätte, dass unbedingt dieses Thema Drittstaatenregelungen angepackt werden muss, klarer gestellt werden muss, dass es eben auch sehr kompliziert werden kann, wenn man sieht, wie eben am Beispiel Marokko, wenn es da noch zynische politische Spielchen gibt, die mit Menschen dort gespielt werden, aus ja, rein innenpolitischen Gründen.
Und jetzt, das hat man gar nicht so mitbekommen, dass zum Beispiel Deutschland und Marokko gerade gar keine diplomatischen Beziehungen haben. Die wurden irgendwie abgebrochen. Warum?
Ja, also es ging in Marokko dort auch darum, ein Exempel zu statuieren. Man fühlt sich da nicht gerecht behandelt, auch was deutsche Äußerungen angeht. Man ist da unglaublich sensibel bei dem Thema Westsahara. Das sind ja diese sogenannten Provinces du Sud, so wird das in Marokko genannt, die südlichen Provinzen. Man redet da nicht von Westsahara. Marokko hat sich da gestört gefühlt von verschiedenen politischen Äußerungen und deswegen ja, gibt es da eine Eiszeit, die ich so vor Ort, als ich dort Korrespondent war, auch noch nicht erlebt habe.
Jetzt gibt es ja dieses bilaterale Abkommen zwischen Spanien und Marokko, dass zum Beispiel eben das Geflüchtete aus Ceuta zum Beispiel abgeschoben werden wieder können nach Marokko. Kann man einfach so ein bilaterales Abkommen zwischen zwei Ländern, geht das einfach, dass man sowas ausmacht?
Das geht schon. Das muss natürlich entsprechend koordiniert werden mit der Europäischen Union. Aber natürlich stößt Spanien dort einfach aus Gründen der Notwendigkeit in ein Vakuum rein. Solange diese Fragen von EU-Seite aus Brüssel, auch zum Beispiel über diesen neuen EU-Migrations- und Asylpakt, der ja immer noch auch verhandelt wird, solange das nicht wirklich geklärt ist, dieses Thema Rückführungen, solange machen Staaten auch bilaterale Abkommen.
Also würdest du auch sagen, Marokko ist der Türsteher der Migration da?
Also Marokko sieht sich nicht so, nicht gerne. Man sagt, wir sind nicht der Polizist, wir sind nicht der Wächter, wir sind nicht der Türsteher der Europäischen Union für das, was hier passiert. Aber de facto ist es ja so. Und Italien und die EU, die scheinen sich da mit Tunesien auch über die Grundzüge von so einem neuen Migrationsdeal geeinigt zu haben. Erinnert ein bisschen an das Abkommen mit der Türkei, auch an das Abkommen mit Marokko und auch mit Libyen. Und die Formel dafür ist simpel und im Fall von Tunesien auch nicht anders. Auch Tunesien, dieser nordafrikanische Staat, soll eben Menschen davon abhalten, Richtung Europa loszuziehen. Und wer von ihnen da trotzdem auf europäischem Boden landet, den kann man zügig und auch unbürokratisch so das Ziel dann wieder ins Ausgangsland zurückschicken. Und als Gegenleistung für diesen Dienst an der europäischen Außengrenze gibt es eben gute Bezahlung. Und Hintergrund dieses Deals ist die steigende Zahl von Menschen, die sich vom tunesischen Häfen nach Italien aufmachen. Libyen ist immer noch das Haupttransitland, aber Tunesien holt mehr und mehr auf. Mittlerweile sticht ungefähr ein Drittel aller Schiffe auf der zentralen Mittelmeerroute eben von Tunesien aus in See.
Glaubst du denn, Ceuta wird jetzt irgendwas an der europäischen Flüchtlingspolitik ändern? Also, oder wird jetzt erstmal wieder drüber geredet und danach passiert doch nichts Einheitliches?
Also ich habe nicht den Eindruck, dass sich jetzt akut in der Folge dieser Ereignisse was ändert. Also zumindest sowas ist ja in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen, wenn auch nicht in dem Ausmaß, dass Marokko gesagt hat, ja, wir wollen einfach mal wieder über das Thema Ceuta und Melilla sprechen, diese beiden Exklaven auf afrikanischem Boden, für Marokko natürlich auch ein absoluter Affront seit vielen, vielen Jahren. Wenn es da irgendwie mal darum geht, sich wieder in Erinnerung zu rufen als marokkanischer Staat, dann ist sowas in der Vergangenheit gerne mal passiert. Ich kann mir schon vorstellen, dass das zur Kenntnis genommen wird, weil es in dieser Dimension noch nicht vorgekommen ist. Aber ob das jetzt zu einem speziellen Passus zum Beispiel führt, den man da reinschreibt in den neuen Asyl- und Migrationspakt, kann ich mir so nicht vorstellen. Es geht grundsätzlich um das Thema Drittstaatenregelung, das angepackt werden muss, und auch um die Frage, wie man ja legal Migration möglich macht, wie man es auch hinbekommt, dass Menschen entsprechend mit Menschenwürde auch behandelt werden, wenn sie eben den Weg in die Europäische Union antreten wollen und dort Asyl beantragen wollen.
Du hast es schon mehrmals angesprochen, Drittstaatenregelung. Was heißt das denn genau?
Also Drittstaatenregelung ist ein Element in diesem neuen Asyl- und Migrationspakt, den die EU-Kommission ja mit den Mitgliedstaaten, mit den 27 verhandeln möchte. Das ist ein wichtiger Baustein, weil das eine Element ist, Menschen Asyl zu gewähren, die aus Kriegs- und Krisengebieten kommen, die ein Recht auf Asyl haben, auch nach der Genfer Menschenrechtskonvention. Und der andere Teil ist eben, dass man dringend klären muss, was mit den Menschen passiert, die eben keinen Anspruch auf Asyl, auf entsprechenden Schutz in der Europäischen Union haben. Die müssen wieder zurück in ihre Herkunfts- oder Heimatländer. Und da muss man eben mit diesen sogenannten Drittstaaten, das heißt mit Staaten, die eben nicht Teil der EU sind, entsprechend Abkommen schließen, damit diese Länder, diese Staaten auch mitmachen, damit die auch dann die Logistik übernehmen zum Beispiel, damit die auch die Erfassung von Menschen, die dort zurückgeschickt werden müssen, damit die das abwickeln, damit diese Menschen aber auch eben vernünftig behandelt werden, menschenrechtskonform. Und das ist ein wichtiger, großer Baustein dieses neuen Asyl- und Migrationspakts, denn ohne diese Staaten wird es nicht gehen. Da haben wir eben Stichwort Moria gesehen, was passiert, wenn man da diese Regelungen nicht hat. Bisher die einzige sogenannte Drittstaatenregelung, die besonders prominent ist, ist eben dieser EU-Türkei-Deal, dieses Abkommen. Das ist im Prinzip sowas wie ein Drittstaatenabkommen.
Vielen Dank für das Gespräch und dass du nochmal uns alle Sachen gut eingeordnet hast und erklärt hast.
Ja, sehr gerne.
So, jetzt haben wir gerade gehört, wie die EU auf den Ansturm in Ceuta reagiert hat, und wir haben auch schon geklärt, wer da eigentlich nach Ceuta gekommen ist. Aber als Auslöser für diese Bilder wird auch immer wieder der Westsahara-Konflikt genannt, und ich glaube, den haben nicht so viele so richtig immer auf dem Schirm, und deshalb spreche ich jetzt nochmal mit Stefan Scharf in Madrid. Hallo Stefan, nochmal sozusagen.
Ja, hallo.
Sag mal, dieser Westsahara-Konflikt, kann man da eigentlich von einem vergessenen Konflikt sprechen? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, der ist nicht so richtig präsent, also auch bei mir zumindest nicht.
Ja, total. Das ist einer der letzten großen vergessenen Konflikte, gerade auch in Afrika. Die Westsahara, das ist ein großes Gebiet südlich von Marokko. Das war bis 1975 noch eine spanische Kolonie, wurde dann von Spanien aufgegeben, und sofort hat dann das marokkanische Königreich Anspruch erhoben auf dieses Gebiet. Es gab auch Ansprüche von Mauretanien, und dann gibt es natürlich auch das Volk der Sahrawi, also der Einwohner der Westsahara, die für die Unabhängigkeit Unabhängigkeit dieses Gebiets gekämpft haben und weiter kämpfen. Der damalige marokkanische König Hassan hat einen Marsch damals organisiert und hat tausende Marokkaner eben in dieses Gebiet geschickt und hat da im Grunde eine Siedlungspolitik begonnen, um so eben Tatsachen zu schaffen. Und es ist ein Konflikt gewesen, der in den Anfangsjahren dann auch kriegerisch ausgetragen wurde zwischen Marokko und der Befreiungsbewegung der Sahrawi. Die Befreiungsbewegung, das ist die Polisario, bis es dann 1991 zu einem Waffenstillstand kam. Der wurde von den Vereinten Nationen organisiert. Und die Vereinten Nationen haben dann eben mit allen beteiligten Staaten vereinbart, dass es ein Referendum über den Status der Westsahara geben solle. Aber dieses Referendum hat bis zum heutigen Tage nicht stattgefunden. Und wir haben jetzt die Lage, dass 2/3 der Westsahara von Marokko besetzt sind. Marokko würde sagen, das gehört jetzt zu unserem Staatsgebiet. Und 1/3 im östlichen Teil wird von der Polisario verwaltet.
Und die Polisario möchte, dass das ganze Gebiet wieder zu ihnen gehört?
Die Polisario bestehen eben auf diesem Referendum und das ist eigentlich ein von den Vereinten Nationen verbürgtes Referendum. Auch die Europäische Union hat sich dieser Sichtweise bis heute angeschlossen und man sagt, wir wollen eben ein Referendum darüber. Marokko will das in einer absoluten Form nicht akzeptieren. Man will vor allen Dingen nicht ein Referendum haben, in dem die Frage nach der Unabhängigkeit der Westsahara überhaupt gestellt wird.
Und jetzt wurde auch immer wieder gesagt, naja, dieser Auslöser für diesen Ansturm da an der Grenze, das könnte auch mit dem Westsahara-Konflikt zu tun haben. Inwiefern?
Das hat es wohl ursächlich, weil eben der Anführer der Polisario-Bewegung derzeit hier in Spanien mit Genehmigung der spanischen Behörden in einem Krankenhaus behandelt wird. Er ist wohl an Corona erkrankt. Das ist Brahim Ghali, der Anführer der Polisario-Bewegung. Und dagegen hat Marokko scharfen Protest erhoben. Das sei völlig inakzeptabel, zumal sich eben Brahim Ghali wohl, so heißt es, unter falschem Namen nach Spanien sei er eingereist und dass die spanischen Behörden das so akzeptiert hätten, sei ein diplomatischer Affront und eine Parteinahme in diesem Konflikt. Spanien spricht von einer rein humanitären Maßnahme.
Was ist denn das für eine Person, dieser Brahim Ghali?
Das ist eine durchaus umstrittene Persönlichkeit. Spanische Gerichte ermitteln gegen ihn auch wegen Foltervorwürfen. Vorwürfe, die sich auf seine Tätigkeit als Anführer der Polisario-Bewegung eben beziehen.
Gibt es irgendeine Lösung in diesem Konflikt? Also Donald Trump hat, glaube ich, kurz vor seinem Ende der Amtszeit irgendwie ja nochmal gesagt, die Westsahara gehört jetzt zu Marokko. Gibt es da irgendeine Lösung in diesem Konflikt, weil er ja auch schon seit Jahren stattfindet?
Das war, glaube ich, nochmal ein ganz entscheidender Punkt, dass Donald Trump zum Ende seiner Amtszeit quasi nochmal Öl ins Feuer gegossen hat und eben die Westsahara als legitimen Bestandteil Marokkos anerkannt hat. Und seitdem hat eben Marokko Oberwasser oder Marokko fühlt sich eben in der überlegenen Position und kann jetzt überhaupt nicht verstehen, dass sich andere Länder wie eben die Europäische Union dieser Sichtweise von Donald Trump nicht anschließen. Es ist ja auch so, dass Marokko nicht nur Druck auf Spanien ausübt. Marokko hat Anfang dieses Jahres auch die Beziehungen zu Deutschland gewissermaßen eingefroren. Alle Ministerien in Rabat wurden angewiesen, keine Beziehungen mehr zu der deutschen Botschaft zu unterhalten. Und auch das hängt ursächlich mit dem Westsahara-Konflikt zusammen, weil Deutschland im UN-Sicherheitsrat sich gegen die Position von Donald Trump gewandt hat und weiterhin auf der UN-Lösung, also auf der Durchführung eines Referendums besteht. Und das ist eigentlich auch die Haltung der gesamten Europäischen Union.
Vielen Dank, Stefan, für deine Einschätzung und dass du uns auch nochmal den Westsahara-Konflikt erklärt hast. Vielen Dank. Kleiner Nachtrag zu unserem Interview. Der Führer der Polisario-Bewegung Gali ist am 1.6. von einem spanischen Richter angehört worden. Allerdings hat der Richter keine ernstzunehmenden Hinweise gefunden, dass sich Gali der Folter und anderer Vorwürfe schuldig gemacht hat. Und er hat jetzt verfügt, dass sich Gali frei bewegen darf. Das war der Weltspiegel-Podcast. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne. Habt ihr Themen, die wir unbedingt mal machen sollten oder auch Kritik oder Anregungen, schreibt uns gerne in die Kommentare. Das könnt ihr machen bei Instagram, Facebook oder YouTube. Oder auch eine Mail schreiben und die E-Mail-Adresse lautet weltspiegel.digital@ard.de. Ich sag's nochmal, weltspiegel.digital@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Petra Schmidt-Wilting. Redaktionsschluss für diese Folge war Freitagnachmittag, der 4. Juni.